Audio Now.
Woran glaubst du? Sonntagsfrühstück mit Humberg und Brandl.
Woran denkst du, wenn du an Christian Wulff denkst?
Wenn ich denke an diesen Rücktritt nach 1,5 Jahren, ich denke daran, dass hier ein erfolgsgewohnter Politiker sitzt, der eine Zeit lang der beliebteste Politiker in Deutschland war, der einen durchaus rasanten Aufstieg erlebt hat, der sich nach 2 Niederlagen gegen Gerhard Schröder als Ministerpräsident durchgesetzt hat in Niedersachsen, 7 Jahre Ministerpräsident war und dann Bundespräsident wurde und nach 1,5 Jahren zurücktreten musste nach einer Kampagne, nach Vorwürfen, die von Korruption handelten. Es blieb dann nichts übrig von den Vorwürfen, aber die Vorwürfe waren ungeheuer massiv und er ist ungeheuer abgestürzt. Er ist kritisiert worden, wie, glaube ich, noch kein Politiker in diesem Land, kein Spitzenpolitiker in diesem Land kritisiert worden ist. Er ist abgetreten. Ich kann mich an die Abschiedszeremonie erinnern, wie ein geprügelter Hund. Und ich frage mich tatsächlich, wie geht man mit einer so kolossalen Niederlage um?
Was sollten wir noch über Christian Wulff wissen?
Er hat gesagt, am 3. Oktober 2010, zur 20-Jahr-Feier der Deutschen Einheit, der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland. Ein Satz, der nicht ganz neu war, den auch schon seine Vorgänger gesagt haben, aber bei ihm hat er eingeschlagen und er ist unendlich diskutiert worden. Seitdem ist für mich Christian Wulff jemand, der für Integration steht und für die Themen, die mir selber immer wichtig waren in meinen 30 Jahren als Journalist.
Du bist politischer Journalist, deshalb interessiert dich vor allen Dingen sein politischer Werdegang, sein Verhältnis zu Medien, sein Standpunkt bezüglich Integration. Mich interessiert vor allen Dingen der Mensch Christian Wulff, der schon früh auf seinen Vater verzichten musste, der seine an multipler Sklerose erkrankte Mutter schon mit 14 gepflegt hat, der mit 16 in die Politik gegangen ist.
Das macht den Menschen Christian Wulff spannend. Kern dieser Reihe ist, dieses Podcasts einen Gast empfangen, mit dem wir reden über ein Thema, das uns wichtig ist. Was treibt Menschen an? Was treibt Politiker? Was treibt Manager an? Was hält sie, wenn sie einmal fallen? Wo ist der innere Antrieb? Welche Werte stehen gegebenenfalls hinter dem Handeln? Das wollen wir aufklären.
Wir beide sind davon überzeugt, dass sich Zukunft positiv gestalten lässt. Und darüber wollen wir mit unseren Gästen sprechen. Wie kann eine positive Zukunft für uns aussehen? Und was können wir beitragen, um diese Zukunft lebendig werden zu lassen?
Es geht darum, was Menschen glauben, nicht im religiösen Sinn, sondern welche Werte sie vertreten, für was sie stehen und wie sie das im Alltag umsetzen und wie sie hoffen, dass das, was sie trägt, durch ihr Leben, durch ihr Beispiel, vielleicht beispielhaft für andere ist.
Herr Wulff, sind Sie spontan?
Ja, man hat manches Mal mit Spontanität so seine Erfahrung gemacht. Man verliert im Laufe des Lebens dann doch ein Stück Spontanität, aber umso älter ist man dann geworden. Also ich bemühe mich immer wieder, ein bisschen wie Kinder zu sein.
Kerstin Humberg, nicht Kai Dickmann.
Genau. Oder anders gefragt, vertrauen Sie Ihrer Intuition?
Ja,
sehr. Okay, dann möchte ich Sie bitten, die nächsten Aussagen ganz intuitiv zu beantworten, idealerweise in maximal einem Satz. Normalerweise frühstücke ich
mit meinen Kindern nach ziemlich gleichem Ritual, nämlich bei mir eher Marmelade, bei denen eher Müsli oder Cornflakes.
Meine größten Stärken sind?
Ich hoffe sehr, dass die größte Stärke Verlässlichkeit, Vertrauen, Zuverlässigkeit sind.
3 Dinge, die mich auf die Palme bringen.
Oberflächlichkeiten, Zeitdiebe, bei denen man das Gefühl hat, das ist jetzt gerade für keinen der Beteiligten von besonderem Wert und Gewicht, sondern nur zum Zeitvertreib. Und die mangelnde Bereitschaft, sich wirklich tiefergreifend auf Zukunft, auf Herausforderungen, auf schwierige Fragestellungen einzulassen.
Was Sie wieder runterholt von der Palme?
Ein Spaziergang in der Natur, ein sich mit sich selbst im Reinen befinden und beschäftigen, das holt mich aus allem runter, der ich überhaupt nicht so leicht erregbar und in Aufregung zu versetzen bin. Also ich bin eigentlich eher ein gelassener Mensch.
Ich liebe
das Leben, die Möglichkeiten zur Gestaltung, zum Mitmachen, zum Voranbringen mit anderen. Das liebe ich.
Die bislang größte Enttäuschung in meinem Leben war?
Die vielen Enttäuschungen, die man auch zu verarbeiten hat, jetzt zu sortieren nach der größten Enttäuschung, ist zwar in einem Satz denkbar, aber bis man zu diesem Satz gekommen ist, haben wir gar nicht die Zeit, weil wir 1,5 Stunden bräuchten.
Was mir in Krisenzeiten Halt gibt?
Gottvertrauen. Zu wissen, dass da noch etwas Höheres ist, was wir nicht zureichend verstehen. Dass Gott aus meiner Sicht für jeden Menschen einen Plan hat und dass auch in schwieriger Phase dieser Plan immer noch etwas vorsieht und dass man an Krisen wächst, dass man, wenn man eine Krise bestanden hat, beim nächsten Mal weiß, ach, die hast du bestanden, dann wirst du auch diese bestehen können. Also, dass alles für etwas Gutes. Meine 102 Jahre alt gewordene Großmutter, die hat immer gesagt, alles hat zwei Seiten und alles ist für was gut. Und das habe ich für ziemlich oberflächlich und allgemein gehalten. Aber das hat sich im Laufe meines Lebens absolut bewahrheitet.
Bei Bettina denke ich an?
Meine ehemalige Frau und Mutter unseres Sohnes.
Ein Wert, der mich treibt.
Solidarität, Gerechtigkeit treibt mich sehr.
Besonders glücklich bin ich, wenn?
Die Realisierung einer im Kopf entstandenen Idee sehe. Wenn ich also beispielsweise durch Niedersachsen fahre und an verschiedenen Orten sehe, was ich mal angestoßen oder bewegt habe, dann freut es einen diebisch, dass man da eine fiktive Idee in die Tat umgesetzt hat und sieht, wie stark doch die Möglichkeiten in unserem Land sind, Dinge auch positiv zu beeinflussen. Und das macht glücklich.
Sie sagen, das war eine spannende Aussage, man wächst in Krisen. Kann man nach einer solchen Niederlage, wie Sie sie erlebt haben, Rücktritt als Bundespräsident nach 1,5 Jahren, kann man dann tatsächlich wachsen? Und wie wächst man und wie hält man es aus? Ich habe mich gefragt, Christian Wulff, wenn Sie heute am Bellevue vorbeifahren, mit welchem Gefühl? Ist es ein Albtraum? Ist es etwas, was einem nach wie vor quält? Woraus schöpft man die Kraft, nach einer solchen Niederlage, nach einer solchen Flut von Kritik wieder aufzustehen?
Dazu ist eine ganze Menge erforderlich. Man muss sich damit auseinandersetzen. Und ich habe mich damit auseinandergesetzt und festgestellt, die Verletzungen, die mir zugefügt wurden, musste ich auch auf der Ebene, also öffentlich, verarbeiten, wo sie mir zugefügt wurden. Deswegen habe ich ein Buch geschrieben, mich sehr hingesetzt, in großer Ruhe und Gelassenheit, sehr sachlich, ohne Emotionen, unter Vermeidung von Emotionen, die Dinge aus meiner Sicht darzustellen, damit sich jeder und jede, die möchte und der möchte, sich ein eigenes Urteil bilden kann. Das hat gegen alle Ratschläge meiner Freunde Sinn gemacht. Alle haben gesagt, mach das nicht, lass das sein. Aber ich brauchte das für mich und betrachte es heute als einen wichtigen Schritt, dass man das abgeliefert hat. Denn danach musste man darüber nicht mehr sprechen allzu sehr, sondern konnte darauf verweisen.
Ganz oben,
konnte man
ganz
nach vorne
unten,
schauen.
Ne? Das, ja.
Buch? Ja. Das Buch ganz oben, ganz unten. 2014, als ich viel Zeit hatte, 2013, 2014 nach meinem Rücktritt, hat mich viel Zeit und Kraft gekostet, aber die Chance gegeben, von zurück nach vorne zu schauen. Das Zweite war, sich als Handelnder zu sehen. Also zu vermeiden, dass man sich zum Opfer erklärt. Zu einem Opfer willfähriger, anderer, böser Mächte und Kräfte. Sondern dass man schon erkennt, dass man viel Macht gehabt hat, dass andere auch Macht haben und dass man vielleicht manches Mal mehr Macht und dann wieder eine gewisse Ohnmacht hat. Aber dass man trotzdem ein Handelnder ist, ein Beteiligter ist und kein willfähriges Opfer ist, dass man niemand die Kraft gibt, Macht über einen auszuüben oder zu haben, sondern dass man selbst ist.
Da haben Sie auch Fehler gemacht.
Ja, sicher. und dass man seine eigenen Fehler auch abarbeitet, aufarbeitet, dass man eine Niederlage, einen Rückschlag auch als Chance sieht, über Dinge nachzudenken, zugrunde zu gehen, aber nicht in dem Sinne, wie manche meinten, jetzt befürchten wir noch, dass er sich das Leben nimmt, sondern zugrunde zu gehen in dem Sinne, dass man den Dingen auf den Grund geht und fragt, was war die eigene Rolle, was waren die eigenen Fehler und die einräumt, bevor man zu den Fehlern anderer kommt. Das war ein extrem wichtiger Schritt.
Weil Sie das gerade so ansprechen. Ich meine, das waren ja erschütternde Erfahrungen. Ich glaube, Sie waren der Politiker in meinem Erfahrungshorizont von 3,5 Jahrzehnten, der am meisten kritisiert worden ist, am heftigsten, am massivsten. Sie sprechen selber an, dass Freunde fürchteten, dass sie sich das Leben nehmen. Ist es tatsächlich ein Gedanke, der einem in den Kopf kommt?
Mir nicht. Was, glaube ich, bei jedem Menschen anders ist, mir keine Sekunde. Und nicht nur wegen der Verantwortung für die Kinder, sondern auch, weil man selber das Leben liebt. Und deswegen habe ich keine Sekunde darüber nachgedacht, sondern eher darüber nachgedacht, kann ich zu dem, was ich gemacht habe und wie ich gelebt und entschieden habe, stehen? Und da war für mich nie ein Zweifel, dass ich mit mir selbst im Reinen war und dass ich das, was ich gemacht habe, vorangetrieben habe, davon überzeugt war und auch heute der Überzeugung bin, dass die Dinge, die ich gesagt habe und mit denen ich provoziert habe, sich auf die Jahrzehnte hin als richtig erweisen.
Haben Sie provoziert? Mit welchen Äußerungen, mit welchen Sätzen, mit welchen Gedanken glauben Sie, provoziert zu haben?
Ich habe mit einer ganzen Reihe von Dingen provoziert. Und wenn es einfach wäre, die Analyse, dann hätte ich es auf einem Blatt Papier schreiben können. Dass ich aber 220 Seiten in meinem Buch gebraucht habe, zeigt, wie komplex die Lage war. Die einen fühlten sich provoziert durch mich als Parteipolitiker, der aus der Parteipolitik direkt ins Amt des Bundespräsidenten kam. Die anderen fühlten sich provoziert, weil ich so jung war, weil sie sagten, jetzt sind wir ja älter als der Bundespräsident. Ist der nicht viel zu jung?
Der jüngste ever, ne?
Ja, und es war für manche Leute eine große Katastrophe, weil sie selber meinten, auch Journalisten, sie seien mit einmal alt geworden, dass ich aus Osnabrück, aus der Provinz kam und nicht in Berlin so lange zu Hause war. Es waren Gründe mit meiner Familie, Patchwork, meiner jungen Frau, kleinem Kind, für manche etwas, was sie provoziert hat. Es waren Inhalte, mein klares Bekenntnis zu einer multikulturellen, multiethnischen, multireligiösen Gesellschaft, in der alle Menschen verschieden und gleich sind, gleichermaßen. Das hat viele provoziert. Am Tag der deutschen Einheit zu sagen, der Islam gehört inzwischen zu Deutschland, wo Sarrazin über 1 Million Bücher verkauft hatte, Deutschland schafft sich ab, weil hier so viele Muslime sind.
Mich hat es gleichwohl damals gewundert. Ich habe meine eigenen Sachen nachgelesen, die ich über Sie geschrieben habe und über Ihre Antrittsrede quasi, das fällt mir jetzt ein, weil Sie sagen, ich habe provoziert, habe ich die Überschrift drüber geschrieben, der Schmeichelstein von Schloss Bellevue.
Und, das war deine Überschrift damals?
Meine Überschrift damals, die erste Rede und habe die Unterzeile ohne Spitzen, ohne Kanten, Christian Wulff hält eine wohltemperierte Antrittsrede, die wenig sagt, aber einiges ahnen lässt. Und dann kommt wenige Monate später dieser berühmte Satz, der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland. Es war nicht so, dass da eine solche Aussage von höchster Stelle ganz neu kommt. Und trotzdem hat es tatsächlich provoziert und ist, glaube ich, schon Ihr Lebensthema geworden.
Wenn ich Ihnen als Journalist kritisch sagen darf, dass es mein Lebensthema auch vorher schon war. Ich habe die erste Demonstration in meinem Leben organisiert als Schweigemarsch gegen ein Hakenkreuz an der jüdischen Synagoge in meiner Heimatstadt Osnabrück. Wir sind damals 1977 mit tausenden Leuten vom Rathaus, mit Gewerkschaft und SPD-Oberbürgermeister gemeinsam aufgerufen, vom Rathaus am Ort der zerstörten Synagoge zur neu entstandenen Synagoge gegangen, um zu sagen, diesmal seid ihr nicht allein als kleine Minderheit in unserer Stadt. Aber vor meiner Wahl zum Bundespräsidenten hat man sich damit überhaupt nicht beschäftigt, sondern nur mit meiner Familie, mit der Patchwork-Situation, mit meinem Alter und mit der Parteipolitik.
Und Bettina.
Und das war schon etwas, was sehr merkwürdig war. Und ich habe dann in der Antrittsrede, über die Sie so schmeichelnd abwertend geschrieben haben, gesagt, bunte Republik Deutschland statt Bundesrepublik Deutschland. Daraufhin hat am Montag im Präsidium jemand gesagt, Mensch, der Bundespräsident Bund der Republik Deutschland und jemand anders hat gesagt, ja, wenn ihr den gewählt habt, dann hättet ihr das wissen müssen, dass er jetzt solche Provokationen bekommt. Da fiel mir also meine eigene Basis, aus der ich stammte, CDU, CSU, im Grunde ein bisschen ab. Und SPD und Grüne haben sich in keinster Weise sozusagen für mich engagiert, weil sie gesagt haben, das ist nicht unser Präsident, den haben wir nicht gewollt, also kann der jetzt auch nicht auf unsere Schützenhilfe rechnen. Vielleicht. Als ich am 3. Oktober gesagt habe, der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland, hat Trittin gesagt, ja, das ist das Selbstverständlichste von der Welt, da müssen wir gar nicht drüber reden, alles kalter Kaffee, statt zu sagen, das ist etwas, was wir unterstützen als Grüne, als andere, weil es wichtig ist. Und wenn das ein aus dem konservativen Milieu, aus der christlichen Demokratie und der christlich-sozialen Union stammender Bundespräsident macht, hilft es dem Thema noch mehr, als wenn wir es sagen. Das hätte man ja auch sagen können, aber das blieb völlig aus. Und insofern hatte ich die einen verloren, die anderen noch nicht gewonnen und vielleicht stand da ziemlich allein.
Wie empfinden Sie es, dass diese CDU so schrecklich lange Integrationspolitik abgelehnt hat, dass die Reformen im Ausländerrecht, die ein bisschen ein Willkommen in Paragraphen gefasst hätte, so massiv abgelehnt hat?
Ich glaube, beide großen Volksparteien haben hier ihre Geschichte mit Anwerbestopp und so weiter unter sozialdemokratischen Bundeskanzlern, wo das Ausländerthema immer als Thema von Mehrheit, Minderheit, auch im Gesichtspunkt von Wahlkämpfen und Wahlentscheidungen thematisiert wurde. Und es hat in den Volksparteien oft der Mut gefehlt, deutlich zu machen, welche positiven Impulse Menschen mit Zuwanderungsgeschichte bringen, wie sie unser Land bereichern, wie wir auf sie angewiesen sind, wie wir durch sie Erfolge haben. Also dieses deutliche Bekenntnis, wir sind ein Land, wo sehr viele, sehr unterschiedliche Zuwanderungsgeschichte haben seit Jahrhunderten. Ich meine, es waren schon die Hugenotten in Preußen, es sind die Polen im Ruhrgebiet, es sind einfach viele Menschen nach Deutschland eingewandert, wieder ausgewandert. Wir sind ein Land der Ein- und Auswanderung und haben dadurch enorme Impulse bekommen und könnten unseren Erfolg auch anders gar nicht erklären. Diese Aussagen hat man oft hintangestellt und stattdessen Vorbehalte, Vorurteile aufgegriffen, sich mit denen gemein gemacht. Das hatte sicher oft sehr viel Wahlkampftaktik zum Inhalt. Und das habe ich ja versucht, sozusagen nicht aufzugreifen, sondern das Gegenteil zu machen und habe damit auch immer gute Erfahrungen verdient.
Sind es eher die Medien oder die Politiker, die zu wenig ihrer Ansicht nach die positiven Aspekte von einer sehr bunten Republik?
Ich glaube, dass wir uns alle ehrlich machen sollten. Deutschland sollte sich ehrlich machen, dass wir ein Land der Ein- und Auswanderung sind, dass wir ein Profiteur von vielen Menschen mit Zuwanderungsgeschichte sind. Und gerade jetzt in der aktuellen Krise sehen wir doch an allen Ecken und Enden, wie wir auf Menschen mit Zuwanderungsgeschichte angewiesen sind. Im Bereich der Paketzustellung, der Einzelhandelsgeschäfte, im Bereich der Pflege, der Altenpflege, der Altenheime, im Bereich der Gesundheit. Wie viele Ärzte haben wir mit Ausbildung aus anderen Ländern, die bei uns einen vorzüglichen Dienst tun?
Aber wie gehen wir damit um? Was können wir tun, damit dieser manchmal etwas sperrige Begriff Integration mit positivem Leben gefüllt wird in Zukunft?
Einmal kann man im Kopf intellektuell vernunftmäßig dieses deutsche Wir, das neue Wir leben. Dass man eine Mitarbeiterin, die erkennbar einen Vater aus Ghana oder eine Mutter aus Ghana hat, nicht fragt, wo sie herkommt, sondern vielleicht, wenn, dann fragt, ob sie, wenn man in Frankfurt ist, aus Wiesbaden oder aus Mainz kommt. Denn dann spürt sie, ich bin in diesem Land angekommen, man darf in diesem Land auch dunkelhäutig sein. Dass man nicht gleich erschreckt beim Vornamen Mohammed oder beim Ramadan oder bei Sonderheiten, sondern das für normal hält, dass jemand in diesem Land Jude sein kann, Moslem sein kann, Christ sein kann, aber gar nicht sein muss. Und dass man Verständnis hat für andere Religionen, andere Kulturen, andere Feiertage. Dass man einfach weiß, Deutsch heißt nicht Christ zwingend, heißt nicht zwingend in bestimmter Form auszusehen und wenn man anders aussieht, nicht so zum deutschen Wir dazu zu gehören. Und das Zweite ist, sich als Mentor anzubieten. Aus den ganzen Geschichten der Zuwanderer, mit denen ich ja viel zu tun habe, gibt es so viele beeindruckende. Eine, die mich beeindruckt hat, dass die Mutter, die kaum Deutsch sprach, mit einem Wörterbuch an der Tür der Nachbarin geklingelt hat und aus dem Wörterbuch vorgetragen hat, dass doch die Kinder der Zuwanderer immer dort und die anderen Kinder doch immer dort spielen würden, ob nicht möglich sei, dass ihre Tochter auch mit ihrer Tochter spielen könne. Und daraus ist eine Erfolgsgeschichte, Akademikerin, Abgeordnete und so weiter entstanden. Für das Kind. Weil das Kind sagt, dass meine Mutter den Mut hatte, mit dem Wörterbuch diesen Satz zu formulieren, lassen Sie doch mein Kind bei sich mitspielen. Und das Kind dadurch diesen Kontakt hatte. Also Parallelgesellschaften vermeiden, das will ich mal sagen. Parallelgesellschaften vermeiden geht dadurch, dass man sich aus der Mathematik ein Parallelogramm vorstellt und weiß, wenn der eine auf den anderen zugeht, entsteht kein Parallelogramm mehr. Das löst sich dann auf. Das heißt, auch die hier immer schon Lebenden können etwas tun, Parallelgesellschaften zu vermeiden, indem sie auf die andere Seite ziehen.
Sie sagen gerade so schön praktisch, man muss auch respektieren, dass die anderen Religionen, die Muslime, die Juden, die anderen Religionen, die in Deutschland ihr Zuhause haben, ihre Feiertage haben. Wenn ich jetzt unsere Feiertage anschaue, Weihnachten, Ostern, Pfingsten, Christi Himmelfahrt, in Bayern sind es noch ein paar Feiertage mehr, alle sind christlicher Natur. Müsste man vielleicht auch einen muslimischen Feiertag zum staatlichen Feiertag erheben, um deutlich zu machen, ihr gehört auch mit euren Feiertagen, auch mit dem ihr religiös lebt, dazu?
Da bin ich der Meinung, dass das nicht notwendig ist, weil einfach die Verhältnisse von Mehrheit zu Minderheit völlig eindeutig sind. Das heißt, die Christen sind die klare Mehrheit in unserem Land und deswegen sind die Feiertage christliche Feiertage.
Noch weniger.
Und die Juden und die Muslime, aber auch andere Religionen können besondere Rechte für sich an ihren Feiertagen einfordern. Also die Möglichkeit zum Gebet an bestimmten Feiertagen einzuräumen oder auch gar die Befreiung von der Schule für muslimische Kinder, das ist gar kein Thema. Aber da muss man differenzieren zwischen Mehrheit und Minderheit. Ich bin auch der Meinung, dass die Kirchen hier sonntags läuten sollen, dass aber nicht deswegen alle Muezzine von den Moscheen den Ruf ausstrahlen können. Ja. Da können dann auch die wenigen Muslime eventuell eher sich ein Radio zulegen, aus denen der Muezzin singt zu den jeweiligen Zeiten. Das ist heute technisch kein Problem mehr. Während in meiner Heimatstadt Osnabrück jetzt letzten Freitag zum Ramadan die Muezzine ihren Ruf vor den Moscheen öffentlich machen.
Das Und wie geht es Ihnen da? Hören Sie das gern oder sind Sie irgendwie ein bisschen mit Unbehagen angekommen?
Ich bin ein bisschen deshalb mit Unbehagen, nicht nur, weil es eben sehr, sehr fremd klingt, dass dann eben noch nicht so Teil Deutschlands ist, wie die Religion mit den Imamen und dem Religionsunterricht. Aber auch, gebe ich ganz offen zu, man muss immer ehrlich mit sich selbst sein, weil die Rufe der Muezzine in islamischen Ländern oft verknüpft sind mit der Feindseligkeit gegenüber anderen Religionen in diesen Ländern. Also das setzt dann eben auch voraus, dass der Islam sich weiterentwickelt in der Theologie und sich kritisch interpretiert und auch toleranter wird gegenüber anderen Religionen, gegenüber dem Wechsel der Religion, gegenüber gemischt religiösen Ehen, damit hier das Miteinander etwas ungezwungener, etwas europäischer, etwas mehr von unserer europäischen Aufklärung geprägt wird. Also die Moscheen, die Muezzine in Istanbul, das hat sich in einer Weise verschärft, dass es auch von der Politik genutzt wird. Und sowas, dieser Islamisierungsprozess in der Türkei, schwebt bei mir dann mit. Und das geht mir alles dann mit durch den Kopf. Und das finde ich alles sehr bedrückend.
Apropos Religion, beten Sie? Und wenn ja, wofür?
Ich bete. Gibt mir extrem viel Kraft und ist für mich persönlich sehr, sehr wichtig und für unterschiedliche Anliegen, für unterschiedliche Anlässe.
Das Beten ist ja für einen Christen etwas Wichtiges und wir haben jetzt viel geredet über Integration. In dem Zusammenhang ist jahrelang über Leitkultur geredet worden. Welche Leitkultur gilt in Deutschland? Ist das für Sie ein Begriff, der wichtig ist? Und wenn ja, gehört das Beten zur Leitkultur?
Eigentlich würde mich mehr interessieren, wofür du betest, Herr Riebert, aber das können also wir darüber können wir danach gehört, sprechen.
Das Beten kann man nicht verordnen. Das kann man auch nicht kulturell vorgeben. Das ist eine höchstpersönliche Entscheidung und eine Entscheidung des einzelnen Menschen, wie überhaupt Religion Privatsache ist. Glauben, ein sehr privates
Ding. Dafür ist das Staatskirchentum bei uns ja weit ausgebaut.
Das gibt sozusagen den Freiraum für die Christen, dieses persönliche, individuelle Recht wahrzunehmen und auszuüben.
Ich würde gerne mehr darüber wissen, wie Sie aufgewachsen sind. Nachzulesen im Munzinger Archiv ist ja, dass Ihr Vater die Familie verlassen hat, als Sie 2 Jahre alt waren und Sie dann später schon mit 14 Ihre an Multipler Sklerose erkrankte Mutter gepflegt haben. Also was war das für eine Kindheit und Jugend, die Sie erlebt haben?
Ich bin halt vaterlos über Jahre groß geworden und sehr früh dann in Verantwortung gekommen, nicht nur für meine Mutter an MS erkrankt, sondern auch für meine kleine Schwester, wo dann das Erwachsensein früher beginnt und die Kindheit früher endet, man einfach Verantwortung bekommt, für die man noch gar nicht geschaffen ist, noch gar nicht darauf vorbereitet ist. Dann aber, wenn man sie bekommt und irgendwie damit zurechtkommt, dass einem natürlich auch das Gefühl gibt, ich habe es geschafft, ich habe es hingekriegt. Und später in großen Krisen, in großen Schwierigkeiten, insbesondere am Ende meiner Amtszeit als Bundespräsident, hat mir das gewiss geholfen. Ist jetzt nicht ganz einfach, aber es war früher auch mal ganz schwierig.
Wer oder was hat Sie motiviert, sich politisch zu engagieren in der Schule und später ja auch in der Jungen Union? Wer hat Sie in die Politik gebracht?
Ich habe dabei zwei große Erinnerungen. Die eine, dass meine Eltern, die ja getrennt geschieden waren, unterschiedlich politisch positioniert waren. Das habe ich das erste Mal mit 10 Jahren am Tag der Bundestagswahl 1969 erlebt, dass mein Vater begeistert war über den Wahlsieg Willy Brandts und meine Mutter tiefst traurig war über die Wahlniederlage Kurt Georg Kiesingers. Und dann spüren sie, da sie ja nicht sagen wollen, Vater oder Mutter hat ganz recht oder unrecht, beide haben irgendwie recht oder auch irgendwie unrecht, du musst dir deine eigene Meinung bilden. Und das zweite in Erinnerung von ganz wesentlicher Bedeutung ist, dass an diesem Tag mein Vater, bei dem ich an dem Tag war, zu Besuch war, mit einem Mal innerlich erregt war darüber, dass die NPD Aussicht hatte, nach langer Zeit ins Parlament einzukehren. Und er sagte, 20 Jahre nach Gründung unseres Landes, nach der Nazi-Zeit, nach dem Untergang der Weimarer Republik, ich verstand das alles nicht, aber ich nahm ein Gefühl auf, schon wieder Deutschland an der Schwelle Rechtsextremisten ins Parlament zu verhelfen. Das hat ihn umgetrieben. Und er hat gesagt, was ich mal wählen würde. Und ich habe ihm gesagt, natürlich hätte ich mir darüber noch nie Gedanken gemacht und mich damit noch nie befasst. Und dann sagte er, wenn ich zu einer radikalen Partei tendieren würde, dann hätte er versagt. Und wenn ich mich in einer demokratischen Partei engagieren würde, dann wäre er glücklich. In welchen Familien wird heute noch so Politik ernst genommen, dass man seinen Kindern sagt, ihr müsst euch um eure Abschlüsse kümmern, ihr müsst einen richtigen Partner finden, ihr müsst Kinder in die Welt setzen, ihr sollt ein glückliches Familien- und Berufsleben führen. Welcher Vater, welche Mutter sagt dazu, und ein Stück deiner Zeit, deines Lebens musst du einbringen für die Demokratie. Du musst wählen gehen, du musst dich vielleicht auch wählen lassen. Du solltest in eine Partei gehen. Wo findet diese Debatte heute statt, die damals von der Erlebnisgeneration, der Generation, die die Zeit vor der Demokratie erlebt hatte, ausging? Und das prägt mich. Das Gespräch meines Vaters Rudolf Wulff mit mir als 10-Jährigen prägt mein heutiges Gespräch mit meinem 11-Jährigen, mit meinem 16-Jährigen, mit meiner 26-jährigen Tochter, dass ich denen dieses weiterzugeben versuche. Als mein kleiner Sohn sagte, jetzt kommen die ganzen Flüchtlinge über die Balkanroute, ich sehe das bei Logo, werden denn die Lebensmittel bei Edeka reichen, wenn so viele Menschen dazukommen? Und ich ihm gesagt habe, pass mal auf, ihr seid 500 an der Grundschule. Wenn da 3 dazukommen, ist das doch zu schaffen. Wir sind 500 Millionen Europäer. Wenn da 3 Millionen dazukommen, auf Zeit oder auf Dauer, dann ist das doch zu schaffen. Da hat er gesagt, ja klar ist das zu schaffen. Gar kein Problem. Und heute hat er das syrische Flüchtlingskind in der Klasse. Und das ist in Mathe besser als er und in Deutsch fast so gut wie er. Und er hat große Anerkennung. Und in der Klasse meines Sohnes, meines anderen Sohnes, sind 3 afghanische Flüchtlingskinder, alle 1,0 Schnitt, mit extremer Leistungsanforderung der Eltern zu sagen, jetzt sind wir in diesem Land, jetzt müssen wir die Chance dieses Landes nutzen, dem Land was zurückgeben und strengt euch bitte schön an. Also dieser Ehrgeiz der Zuwanderer kommt da plastisch zum Ausdruck. Und dieses zu vermitteln, jeder Mensch hat seine ihm eigene Würde, wir haben eine soziale Verantwortung, das ist Aufgabe von uns Eltern.
Sind Ihre Kinder Eltern politisch aktiv?
Also meine Tochter ist sehr politisch, hat politisches Engagement sehr stark zurückgestellt nach den Erfahrungen ihres Vaters, von mir, in dieser politischen Welt. Das kann ich sehr gut verstehen.
Sie wirken wie ein glücklicher Vater, aber offensichtlich hat Ihre Tochter dieses Glück nicht erlebt bei der Beobachtung ihrer Karriere?
Ja, weil meine Tochter natürlich auf dem Höhepunkt meiner Schwierigkeiten direkt im Abitur stand, wow. 2012. Und seitdem viel erlebt hat. Ich meine, die hat damals dann gesagt, jetzt gehe ich irgendwann mal mit meinem Freund in ein Restaurant und Abstand gewinnen und einmal jetzt eine Stunde Nachrichten nicht hören, sondern einfach da abgeschieden sein. Und am Nebentisch wurde nur über mich gelästert, dass sie dann irgendwann hingegangen ist und gesagt hat, entschuldigen Sie, aber wir sind hier extra mal hingegangen, wollten mal nichts dergleichen hören. Sie reden da die ganze Zeit über meinen Vater, den Sie erkennbar nicht kennen. Verstehen Sie bitte nicht Mist, wenn wir uns jetzt an einen anderen Tisch setzen. Das sind solche Urerfahrungen, dass ich verstehe, dass sie jetzt nicht direkt in politisches Engagement hinein strebt, während bei meinem Elfjährigen das schon wieder ganz anders sein kann, der sich extrem für Politik interessiert. Aber da natürlich jetzt sicherzustellen ist, dass er seine eigene Entscheidung trifft und ich ähnlich tolerant ihm sage, du musst gucken, ob du bei den Grünen, bei den Liberalen, bei den Sozialdemokraten landest. Klar fragte er mich vor wenigen Tagen, was ist eigentlich konservativ und die AfD und mit und so weiter. Also das ist wichtig, dass das in Familien stattfindet, dass wir etwas weitergeben. Und das Wichtigste, was wir weitergeben, ist, dass Demokratie zum Scheitern verurteilt ist, wenn nicht genügend Menschen sich für diese Staatsform engagieren.
Gehört da auch der Wille zur Macht dazu, den Sie ja mal in einem Interview mit dem Stern verleugnet haben? Oder Sie haben gesagt, nein, Kanzler ist nichts für mich, weil ich nicht den unbedingten Willen zur Macht habe und nicht die Bereitschaft, dem alles unterzuordnen.
Die Fotografin Helinde Kölbel hat mich bei meinem ersten Wahlkampf fotografiert, bei meinem zweiten und beim dritten saß sie und sagte, Mensch, ich glaube, Sie verlieren wieder die
Ministerpräsident
Wahl. In Niedersachsen. Ministerpräsidentenwahl in Niedersachsen. Und da sagte sie, ich glaube, Sie verlieren wieder die Wahl. Ich sage, Frau Kölbel. Sie sagte noch, ich würde es Ihnen gönnen. Warum kommen
die? Was, die Niederlage wird sie denn gönnen?
Nein, den Sieg würde sie mir gönnen, aber sie fürchtete, dass es wieder nicht klappen könnte. Okay. Und ich sagte, wie sie darauf käme, ihnen fehlt dieses absolute Gehen, dieser absolute Machtwille, den sie in Joschka Fischer, in Gerhard Schröder und anderen erlebt hätte. Mhm. Und ich habe ihr damals, wir beide können uns gut daran erinnern, gesagt, dass ich es interessant fände, wenn auch jemand, dem dieses Gehen fehle und der den absoluten Willen zur Macht nicht hätte, es gelingen würde, ein solch mächtiges Amt wie das Amt des Ministerpräsidenten einzunehmen und dann zu zeigen, dass man auch auf eine andere Art und Weise mit gewisser Zurückhaltung, mit gewissem Gewähren lassen und gewissen Freiheiten auch für Kabinettsmitglieder ein Land gut in die richtige Richtung führen könne. Und ich wollte einfach zeigen, dass das auch ginge. Und da ich ja auch früher Schülersprecher geworden sei und Kommunalpolitiker geworden sei, ich bin eher geprägt von den beiden Adjektiven zurückhaltend und entschlossen.
Wenn ich die Wegstrecke selber rekapituliere, die Sie gegangen sind, dann fällt mir als emotional heftigster Moment Ihre Verabschiedung ein. Die Verabschiedung als Bundespräsident, bei der viele nicht dabei sein wollten und die irgendwo eine, für den Außenstehenden wie mich, eine fast jämmerliche Veranstaltung war. Haben die Sie selber auch so erlebt?
Erschüttert war ich darüber, dass da 30, 40 Menschen da den Zapfenstreich torpedieren konnten und die Berliner Polizei sich nicht in der Lage sah, da für die Durchführung des Zapfenstreichs zu sorgen, und fand in dem Moment Horst Seehofer mal sehr angenehm, dass er sagte, bei mir wäre der Innenminister am nächsten Tag entlassen worden. Und es hat einfach Per Steinbrück in seiner Beurteilung recht, indem er schrieb, vor 60 Jahren war die Spiegel-Affäre der Übergriff der Politik auf die Medien, und 50 Jahre später war die Wolf-Affäre eigentlich eine Medienaffäre mit dem Übergriff der Medien auf die
Politik. Das brennt mir schon die ganze Zeit unter den Nägeln. Sie sind gerade 60 und werden im Juni 61. Zwischenbilanz.
Bei Frauen würde man das ja nicht thematisieren.
Ach, habe ich kein Problem mit.
Gendermäßig.
Ja, aber runder Geburtstag eignet sich zumindest.
Ich weiß nicht, warum Männer so diskriminiert werden, wenn man 40 über deren Alter spricht.
Herr Wolf, das ist positive Diskriminierung.
Genau, das ist doch toll, wenn man mit 60 noch so jung und sportlich aussieht.
Ja, diesen Teil kannst du drin
lassen. Nein, 60 Zwischenbilanz. gescheitert, geläutert, gewachsen? Wie sehen Sie mit 60 die Zwischenbilanz Ihres Lebens?
Ich finde es ganz toll, dass ich mit 60 in der Lage bin, jetzt so viel geronnene Lebenserfahrung in ganz konkretes, aktives Tun umzusetzen. Also ich bin ja jetzt bewusst Präsident des Deutschen Chorverbandes mit über 1 Million Sängerinnen und Sängern, was unheimlich viel Freude macht mit der Chorjugend, mit Flüchtlingschören, Migrantenchören, mit Flashmob-Chören, mit Spontansingen. Ich habe etwa 20 Mentees in Deutschland an verschiedenen Bildungseinrichtungen, die sich jederzeit an mich wenden können, per E-Mail, per SMS und um Rat fragen, wo soll ich studieren, was soll ich machen, was soll ich als nächstes machen, wo soll ich ein Praktikum machen. Die heranreifen zu sehen und dann die eigenen Kinder um sich zu haben. Mhm. Und wer da nicht glücklich ist, wer da nicht ein Gefühl hat von Erfüllung, da weiß ich es nicht.
Was lässt Sie an eine positive Zukunft glauben in Deutschland? Was gibt Ihnen Mut?
Letztlich auch die Erfahrung jetzt in der Corona-Krise. Einmal, dass Menschen von sich aus sehr eigenverantwortlich gehandelt haben, als es noch gar keine Verbote gab. Man ihnen deswegen jetzt auch bei Lockerungen viel mehr zutrauen kann, als ihnen derzeit zugetraut zu werden scheint. Mich lässt sehr zuversichtlich sein, die Erfahrungen mit Empathie, mit Solidarität jetzt, dass Menschen in ihren Restaurants Gutscheine kaufen, dass sie den Verkäuferinnen in Lebensmittelgeschäften anders begegnen, den Paketzustellern anders begegnen, mehr Respekt haben vor Pflegekräften, dass also Menschen empathiebedürftig sind, aber auch zur Empathie sehr fähig sind, dass alle spüren, wir müssen zusammen, gemeinsam durch die Krise, wir müssen international zusammenarbeiten, wir brauchen dabei Zuversicht und auch eine Mentalität des Zupackens. Also ich bin ein unheimlicher Optimist, aber auch gerade in schwierigen Zeiten sieht man immer wieder, welche Kreativität daraus entsteht, was jetzt alles im Netz entsteht an gemeinsamer Chorarbeit, Musik, Austausch, Lesungen. Also Sie Igor Levit mit seinem Klavierkonzert, Zehntausende, die sich das abends anhören und
das
sehen.
Das klingt so nach Danke, liebe Krise, dass du uns wieder lehrst, was wichtig ist. Ich sehe in der momentanen Situation ein Maß an Grundrechtseingriffen, wie ich es nie erlebt habe, wie es sie in der Geschichte dieser Republik nie gab. Und ich habe die Befürchtung, dass diese Art und Weise auf Herausforderungen, auf Katastrophen, auf Pandemien zu reagieren, sich möglicherweise einschleifen könnte.
Also wenn Sie mich so verstanden haben, dass man quasi sagt, die Krise hat viel Gutes und war vielleicht gar erforderlich, dann fühle ich mich grundlegend missverstanden, weil ich es ganz schrecklich finde, dass wir diese ganzen Einschränkungen jetzt haben und diese enormen wirtschaftlichen Folgen zu verkraften haben. Und das besorgt mich und es macht mir auch zum Teil Angst. Und das muss man auch sehr deutlich benennen. Also auch ich habe in der Krise, in meinen Niederlagen viel gelernt. Trotzdem bleibe ich der Meinung, dass ich sie nicht wirklich gewollt und benötigt habe. Also man braucht sie nicht, aber wenn man sie denn hat, muss man daraus auch einiges Positives gewinnen. Was Sie sagen, Herr Prantl, Ihre Sorge, ob manche Menschen gar mehr Staat, mehr Paternalismus, mehr staatliche Fürsorge und Einschränkung begrüßen, sich daran gewöhnen könnten und so etwas fordern könnten, sehe ich in gewisser Weise auch als große Gefahr. Demokratie kann nicht sagen, das machen die schon da oben, die sorgen schon dafür, dass alles gut wird und gut bleibt, sondern Demokratie ist dann, wenn sie angegriffen wird, die schwächste aller Staatsformen, weil sie die Rechte allen Gegnern der Demokratie auch gibt, wie Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und Ähnliches. Und wenn sie dann angegriffen wird, ist sie darauf angewiesen, dass die Menschen selber als Demokraten sich für die Demokratie engagieren. Und da darf dieses Paternalistische, die machen schon, die da oben in Berlin, ist schon in guten Händen, darf da überhaupt nicht Platz greifen, weil dann die Demokratie bloß liegt, nackt dasteht. Also müssen wir sehr schnell wieder zu einer Verlagerung von denen da oben auf uns da unten, den Bürgerinnen und Bürgern kommen. Und das muss auch im Prozess der Corona-Bekämpfung jetzt einsetzen. Die Menschen untereinander machen ja auch soziale Kontrolle und sagen, Mensch, wenn ihr da jetzt mit 5 Leuten zusammen die Bierflasche in der Runde gehen lasst, dann möchten wir das nicht, weil unsere Eltern unsere Alten, unsere Kinder in Gefahr gebracht werden durch diese Form, sondern dieses Appellieren an Eigenverantwortung untereinander ist mindestens so wichtig wie die gesetzliche Vorgabe kontrolliert durch Polizei.
Das ist schon mehr Eigenverantwortung, aber das war jetzt kein Plädoyer für Denunziantentum.
Für eine gewisse untereinander auch erfolgende soziale Kontrolle, dass man jemandem sagt, er solle doch Abstand halten oder er solle doch hier nicht eine Corona-Party feiern, finde ich allerdings in Ordnung, wenn man nicht will, dass der Staat diese soziale Funktion übernimmt und dann die Polizei kommt.
Letzte Frage, wenn Sie die Chance hätten, den 16-jährigen Christian Wulff zu treffen, was würden Sie ihm raten?
Im Grundsatz würde ich ihm dasselbe raten, was mir damals von meinen Lehrern und Lehrerinnen vor allem geraten wurde, nämlich sich zu fragen, was man wirklich innerlich kann, wozu man sich berufen fühlt und das zu machen. Das heißt, andere Menschen zu gewinnen, zu überzeugen, mit denen gemeinsam anzupacken, zu verändern. Also ich würde dem 16-Jährigen das empfehlen, was mir damals empfohlen wurde. Und dann würde der auch wieder ein recht erfüllendes und interessantes und unterm Strich erfolgreiches Leben mit Rückschlägen erleben.
Die gehören auch dazu.
Das ist der Film Max nochmal, Christian.
Woran glaubst du? Der Podcast mit Humberg und Prantl.
Audio Now.